NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
12. März 1917. Der Beginn der Februarrevolution in Russland.
Es ist Weltfrauentag. Nach russischem Kalender der 23. Februar 1917. Den Frauen der Arbeiter in Petrograd reicht es. Sie protestieren. Es ist der dritte Winter im Ersten Weltkrieg. Ein besonders harter, kalter Winter. Sie haben nichts zu essen. Fast noch schlimmer, ihre Behausungen im Arbeiterstadtteil Viborg sind eiskalt.
Es gab nichts mehr. Es gab kein Holz mehr, Kohlen sowieso nicht. Es gab keine Milch mehr. Es gab nichts zu kaufen. Es war eine Hungerdemonstration.
Russland im Februar 1917. Zar Nikolai II. Regiert. Es gibt ein Parlament, die Duma. Sie wird aber mehrmals aufgelöst. Der Vorsitzende der Partei, die sich jetzt noch sozialdemokratisch nennt, Wladimir Iljitsch Lenin, wohnt in Zürich in einer Mansarde. Russland ist ein Bauernstaat. Erst seit etwa 50 Jahren gibt es überhaupt Industriearbeiter, eine winzige Minderheit der Bevölkerung. In den beiden großen Städten, in Moskau und der Hauptstadt Petrograd, bestimmen sie allerdings schon die politische Agenda, sagt Historiker Michael Hildermeier.
Sie haben gestreikt für bessere Arbeitsbedingungen seit der Jahrhundertwende, der 8-Stunden-Tag, internationale Forderung der Gewerkschaften, Sozialversicherung und so weiter. Das sind Forderungen gewesen, über die man gleichsam verhandeln konnte.
Kleinbauern kämpfen auf andere Weise für ihre Rechte.
Bauern wollten Land. Sie wollten das Land, denn sie litten unter der sogenannten Landarmut, das die Großgrundbesitzer ja hatten. Das heißt, Bauernaufstände haben eigentlich immer die Form von Brandstiftungen angenommen und Überfällen.
Der Zug der Arbeiterfrauen aus dem Stadtteil Viborg bewegt sich nach westlichem Kalender am 8. März 1917 auf die Petrograder Innenstadt zu. Der einflussreiche russische Adel erkennt aber noch nicht die Bedeutung der Situation.
Diese Revolution, die Märzrevolution, das ist wie wenn Kinder Revolution spielen, nicht?
Sagt Jahrzehnte später Wladimir Lindenberg. Er verbringt in diesem März 1917 die letzten Stunden im Landsitz seiner Familie. Die protestierenden Frauen sind jetzt auf einer Brücke über die Neva angekommen.
Dort hat man sich auf der Mitte der Brücke getroffen. Und dann löste sich eine Frau aus dem Demonstrationszug und übergab dem Kosakenoffizier, eine rote Nelke. Der hat sie akzeptiert und es wurde nicht geschossen.
Das ist für den Historiker Michael Hildermeier von der Universität Göttingen der Wendepunkt. Soldaten stellen sich an die Seite der Demonstrantinnen. Das macht die Aktion der Frauen zum Auftakt eines Geschehens, das die Welt verändern sollte.
Von da an kann man sagen, hat sich ein Hungeraufstand, eine Arbeiterdemonstration, eine Streikdemonstration, wie es viele, viele gegeben hat, verwandelt in eine Rebellion, die gefährlich wurde für die legitime Autorität, also für die Monarchie.
Die Gebäude des Adels werden geplündert.
Die kamen und stahlen alles. Die stahlen die Klaviere, die stahlen Grammophone, die stahlen, was sie stehlen konnten, stahlen sie. Und dann sägten sie die Bäume ab im Park für ihre Heizung und so weiter.
Auf den Straßen von Petrograd schließen sich Zehntausende Menschen den Aufständischen an. Auch in Moskau wird jetzt demonstriert. 433 Menschen kommen ums Leben. Und das Parlament, die Duma, handelt. Am 12. März, heute vor 100 Jahren, bildet sie das Provisorische Komitee zur Wiederherstellung der öffentlichen Ordnung, die Übergangsregierung.
Dieses Duma-Komitee hat in dieser Umbruchssituation gleichsam sich selbst als legitime Autorität etabliert und definiert.
Damit ist völkerrechtlich besiegelt, dass die, wenn auch nicht demokratisch, so doch immerhin gewählte Volksvertretung einstweilen die Macht übernimmt. Sie fordert zusammen mit dem Befehlshaber der Armeen, Zar Nikolai II., auf, abzudanken. Am 16. März meldet der Palast:
Der Kaiser hat eingewilligt, dem Thron zugunsten seines Bruders, des Großfürsten Michail Alexandrowitsch, zu entsagen.
Dieser wird den Thron aber nie besteigen. Die russische Monarchie ist Geschichte.
Mitbürger, das große Werk wurde mit mächtigem Schwung vollendet. Das russische Volk stürzte die alte Regierungsform. Ein erneuertes Russland ist aus diesem Staatsstreich geboren.
Die Minister der Regierung werden jetzt bereits Sowjets genannt, Arbeiter- und Soldatenräte. Politisch aber gelten sie als bürgerlich-liberal. Mehr noch?
Russland befand sich im März, April auf dem Wege zu einer parlamentarischen Demokratie.
Ein kurzer Frühling. Wladimir Iljitsch Lenin wird in seinem Exil in Zürich jetzt unruhig. Er ärgert sich, dass er die Revolution verpasst hat und fordert:
Die kapitalistischen Minister des Februarregimes sind zu stürzen.
Lenin findet Verbündete ausgerechnet in Deutschland, in der Staatsspitze. Deutsche Politiker hoffen, dass der Revolutionär Russland so weit destabilisieren könnte, dass das Land bereit zu einem Separatfrieden ist mit Deutschland. Das wäre die einzige Chance auf einen Sieg Deutschlands an den anderen, den westlichen Fronten im Ersten Weltkrieg. So ermöglicht der deutsche Reichskanzler von Bethmann-Hollweg Lenins Rückkehr nach Russland in einem plombierten Zug. Am 2. April trifft er im finnländischen Bahnhof ein und verändert Russlands Lage schlagartig.
Alle Macht den Räten, den Sowjets.
Den Krieg beenden.
Die Großgrundbesitzer enteignen.
Die Arbeiter sollen die Industrie kontrollieren.
Die Banken verstaatlichen.
Das fordert Lenin in seinen April-Thesen. Und seine immer noch sozialdemokratische Partei folgt ihm. Er hatte ihr geschickt den Beinamen Bolschewiki, die Mehrheit, gegeben. Nur weil bei einer Gelegenheit eine konkurrierende Gruppierung den Saal verlassen hatte und die Sozialdemokraten in dem Moment wirklich die Bolschewiki, die Mehrheit, stellten. Was Lenin sagt, gilt in der Bewegung, obwohl er fast immer vom Ausland aus operiert hatte.
Lenin ist der eigentliche Gründer dieser Partei. Und nur das erklärt die ungeheuerliche Autorität, die Lenin 1917 hatte. Die Partei bestand aus ihm.
Und er fordert die Macht. Während Lenin im Frühsommer 1917 beginnt, in Russland die Fäden zu ziehen, wird die provisorische Regierung zusehends schwächer. Sie organisiert zwar Lohnerhöhungen und die 40-Stunden-Woche, aber auf die drängendsten Fragen der Bevölkerung findet sie keine Antworten. Sie beendet den Krieg nicht, sondern startet im Gegenteil eine Offensive an der Südwestfront in Galizien, die dramatisch scheitert. Die Folge: immer mehr Soldaten sympathisieren mit den Bolschewiki. Und auch innenpolitisch übersieht die Regierung die Bedürfnisse der Menschen.
Das spitzte sich zu auf eine Kernfrage, über die sich die Koalition, die Liberalen und die Revolutionäre nicht einigen konnten. Woher nehmen wir das Land?
Die Bauern, die mit Abstand größte Bevölkerungsgruppe, wollen eigenen Grund und Boden.
Die Liberalen haben gesagt, seit dem 17. Jahrhundert Verfechter des Eigentums, das muss entschädigt werden, wenn wir dem überhaupt zustimmen können. Eigentlich können wir keinen Enteignungen zustimmen. Und die Revolutionäre haben gesagt, insbesondere die Sozialrevolutionäre: Revolution ist Revolution. Die Bauern bekommen das Land natürlich umsonst, denn die Adligen haben es ihnen ja sowieso gestohlen.
In diesem Streit verhakt sich die Regierung mit der Folge: es geschieht gar nichts. Keine Landreform, politische Lähmung.
Proletarier aller Länder, vereinigt euch!
Das ist die Parole von Karl Marx. Nur in dem Agrarstaat Russland kann sie eigentlich gar nicht greifen. Es gibt so gut wie keine Proletarier. Die Industrie wird erst aufgebaut. Dennoch gelingt es, die wenigen Arbeiter zu Leitfiguren der revolutionären Bewegung zu machen. Die Ursache sieht der Historiker Michael Hildermeier in der Struktur des Gebietes zwischen Brest und Wladiwostok.
Weil dieses Land hochzentralisiert war. Was in Petrograd, St. Petersburg geschieht, das geschieht in dem Rest des Landes. Die politischen Ereignisse haben sich konzentriert in dieser einen Stadt. Die Arbeiter aus dem ganzen Land oder zumindest aus dem europäischen Reichsteil Russlands anzog.
Obwohl die revolutionären Bewegungen im Laufe des Sommers Kreise ziehen, sind nicht alle Russen davon erfasst. Der 15-jährige Wladimir Lindenberg aus wohlhabendem Hause zieht zu seiner Großmutter nach Moskau, ins Intellektuellenviertel Arbat.
Wunderbar gemütlich, da lebten meistens der alte Adel, hatten ihre kleinen oder auch großen Paläste. Ja, und so ging das Leben da weiter, nicht? Nicht sehr schön, schon mit Hunger und mit Schwierigkeiten.
Lenin will nun nicht mehr länger warten. Er musste zwischendurch wieder nach Finnland fliehen. Mögen Skeptiker denken, Russland sei nicht reif für die Revolution, er will allen zeigen, dass das nicht stimmt. Und er kann sich dabei sogar auf Karl Marx berufen.
Die Kunst des Aufstandes ist es, den richtigen Moment zu erkennen.
Im September kam Lenin im finnischen Versteck zu dem Schluss, wir müssen jetzt den Umsturz wagen, jetzt oder nie. Er hat 4 Wochen gebraucht. Und am 10. Oktober ist in einer geheimen Sitzung des Zentralkomitees dann die Entscheidung gefallen, den Aufstand vorzubereiten.
Wieder ist die Hauptstadt Petrograd das Zentrum der Ereignisse. Soldaten, die eigentlich für die Sicherheit sorgen sollten, sympathisieren mit den Bolschewiki. Lenins Mitstreiter, noch war er das, Leo Trotzki, gewinnt sie in einer flammenden Rede, dem Befehl des Militärrevolutionären Komitees zu gehorchen. Wie schon im Februar-März gibt die Zustimmung des Militärs zum Aufstand den Ausschlag. Deshalb betrachten Historiker diese Ereignisse auch nicht mehr als Volksrevolution.
Der Oktober-Umsturz ist ein Umsturz gewesen, das ist ein klassischer Coup d'État gewesen, Militärputsch.
Vor dem Sitz der Übergangsregierung, dem Winterpalais, wird zwar gekämpft. Durch die unbewachten Hintertüren können die Bolschewiki aber ungehindert den Palast betreten. Sie nehmen Mitglieder der Regierung fest und plündern den fürstlich ausgestatteten Weinkeller. In den folgenden Tagen werden auch Adel und Oberschicht verfolgt.
Wir wurden jedenfalls alle, wie wir da waren, von jungen Menschen kassiert und nach Buderki gebracht, in ein Gefängnis. Ohne Stroh und ohne Heu oder sowas saß man auf dem nassen, scheußlichen Boden da. Ungezählte Menschen. Und wir hörten praktisch von morgens bis abends schießen.
Wladimir Lindenberg wird vom ehemaligen Kutscher der Familie befreit. Bald flieht er, wie viele russische Adlige, nach Deutschland. Hier wird er Arzt und Schriftsteller, bleibt aber ein Fremder, wie er vor einigen Jahren im WDR erzählte.
Emigrant sein ist immer etwas Schreckliches. Immer.
Millionen Russen treffen die Folgen der Revolution weit härter. Am 25. Oktober, dem 7. November heutiger Zeitrechnung, setzt sich Lenin an die Spitze des Arbeiter- und Bauernstaates. Seine Partei nennt er jetzt Kommunistische Partei. Ein Versprechen hält er. Im März 1918 handelt er mit Deutschland den Frieden von Brest-Litowsk aus. Zumindest ein Teil der russischen Soldaten kann nach Hause zurückkehren. Dennoch, die Revolution ist noch lange nicht gewonnen. Die Bolschewiki haben viele Feinde, Adelige, Offiziere, Demokraten. Im Frühjahr 1918 beginnt ein Bürgerkrieg. Der Historiker Michael Hildermeier.
Es sollen einschließlich von Vertreibungen, einschließlich einer fürchterlichen Hungersnot am Ende dieses Bürgerkriegs, wie so oft, zwischen 9 und 10 Millionen Menschen ums Leben gekommen sein.
Was mit einer Demonstration von Arbeiterfrauen aus Verzweiflung über Hunger und Kälte beginnt, führt für kurze Zeit in den Beginn einer parlamentarischen Demokratie und dann zum Kommunismus, der gescheiterten Utopie des 20. Jahrhunderts.
Im Zeitzeichen erinnerte Irene Denzer-Vanotti an die Februarrevolution in Russland, die heute vor 100 Jahren begann. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.